So, also heute geht es um Reichtum und Kamele und versuchen wir mal, die Geschichte da einzuordnen. Ich habe einen Witz zum Reichtum. Der ist nicht ganz so gut wie das mit dem Kamel. Aber zwei Freunde treffen sich auf der Straße und der eine sieht todtraurig aus und ist kurz vor dem Tränen. Und der andere fragt, na, was ist denn mit dir los? Welche Laus ist dir über die Leber gelaufen? Und der Traurige sagt, ich muss dir das erzählen. Vor 3 Wochen ist mein Onkel gestorben. Und er hat mir 50.000 Euro hinterlassen. Ja, aber, sagt der andere, das ist doch gar nicht so schlecht, 50.000 Euro von deinem Onkel, mit dem hast du sowieso nie irgendwie Kontakt gehabt. Ja, mal langsam, sagt der andere, das fängt ja jetzt erst alles an, ja. Denn erst vor 2 Wochen hat mein Cousin den Löffel abgegeben. Und den habe ich wirklich überhaupt nicht gekannt. Ne? Noch weniger als mein Onkel, irgendwie nie gesehen. Und stell dir vor, der hat mir 100.000 Euro hinterlassen. Einfach so. Und der Freund drauf, ja, das ist doch fantastisch. 100.000 Euro von jemandem, den du nicht kennst, das ist doch super. Ja, das stimmt schon, aber... Du, dann ist letzte Woche mein Großvater verstorben. Und der hat mir fast 1 Million vererbt. Ja, und deswegen bist du jetzt so traurig und angefressen? Das kann doch nicht sein. 50.000, 100.000, dann fast 1 Million? Was ist los? Und auf der andere. Und diese Woche? Nichts. Das liebe Geld, ne? Wenn man keins hat, ist es blöd. Und hat man Geld, dann ist es trotzdem zu wenig. Wie du es drehst, immer schwierig. Und heute nochmal zum Thema Geld, weil wir die letzte Woche schon mal ein bisschen was zu Geld gemacht haben. Ich habe gedacht, komm, das bietet sich an. Legen wir nochmal einen drauf. Letzte Woche ging es um den untreuen Verwalter. Wer da war, kann sich daran erinnern. Der Mann, der irgendwo Geld unterschlagen hat, um es dann unter die Leute zu bringen. Heute gibt es einen anderen Blickwinkel auf Geld, ist auch eine andere Geschichte heute. Jesus hat einen relativ einfachen Umgang mit Geld gehabt. Er hat keins. Ja, das legt es ziemlich nahe, wenn man so Aussagen liest, wie der Menschensohn weiß nicht, wo sein Kopf hinlegen soll. Ja, die Füchse und die Vögel, die haben da irgendwas, aber ich nicht. Das scheint nicht so, dass Jesus zu den Reichen gehört hat. War damals auch üblich, normalerweise, wenn man so als Rabbi durch die Lande gezogen ist, hat man irgendwo von dem gelebt, was einem die Leute so gegeben haben. Und im Notfall, das kann man an Paulus sehen, der das auch so ähnlich gemacht, hatte der noch irgendwo so einen Beruf und konnte dann mal auch, Paulus war Zeltmacher, der hat dann auch ab und mal Zelte oder so geflickt, um Geld zu verdienen. Aber man war nicht reich. Und Jesus war sicherlich auch nicht reich. Also Jesus hat jetzt so nicht so die Probleme mit Geld, weil er hat keins und stört ihn auch irgendwie nicht so. Und er hat ganz klare Empfehlungen zum Thema Geld. Das Gleichnis vom untreuen Verwalter zeigt das. Geld soll schlau verwendet werden. Am besten fürs Reich Gottes, für Gottes Wirken auf der Erde, dafür ist es gut eingesetzt. Es zu sammeln, es anzuhäufen, es für sich zu behalten, das findet Jesus immer wieder problematisch. Da kann man sehr viele Stellen dafür finden. So mit, vielleicht schon mal gehört, das mit den Rotten und mit den Motten und den Rost, so rum gehört es nicht, den Rotten und den Most. Ne? Ein klassischer Versprecher. Also die Motten und der Rost zerfressen das Ganze, ansammeln, anhäufen, zu hoffen, man könnte es irgendwie mitnehmen, ist schwierig. Ne? Und es gibt eine Geschichte, die das ganz gut zeigt. Die steht in Markus 10, die steht auch in den 3 anderen Evangelien, die ist sehr bekannt. Das ist die Geschichte vom reichen Jüngling. In Markus heißt er nicht, der ist er nicht jung, sondern nur ein Mann, aber es ist genau die Sache. Bestimmt schon mal gehört, wenn man mal ein bisschen öfters in Gemeinde unterwegs war, kommt die früher oder später. Und die läuft so ab, dass ein Mann zu Jesus hinkommt, sich vor ihm hinkniet. Das machte man damals so, wenn man von einer ganz wichtigen Person irgendwo auftaucht und hat eine Frage. Und das war damals auch üblich. Ich habe ja schon gesagt, Jesus ist so ein bisschen der Rabbi. Wenn man man ist zu den Leuten hingegangen und hat die was Schlaues gefragt oder hat versucht, irgendwas von denen eine Antwort auf irgendein Problem zu kriegen. Und das macht der Mann auch, kniet sich hin und fragt, was muss ich machen, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist mal eine Frage. Ja, was muss ich machen, um zu Gott zu kommen, um in den Himmel zu kommen, heißt das auch heute bei uns so ein bisschen. Was muss ich machen, um bei Gott zu sein, auch in alle Ewigkeit? Und das ist so eine Frage, da stellt man sich da immer ein bisschen so, ich weiß nicht, ob sich das Jesus so gefragt hat, na, will der mir irgendwie eine Falle stellen, will irgendwas testen? Wenn man die Geschichte in den anderen Evangelien anschaut, dann ist es wirklich so, dass dieser Mann ein tiefes Interesse daran hatte. Der wollte das wissen, er wollte in seinem Glauben vorwärts kommen. Er will von Jesus eine Antwort, die ihm bei seinem Anliegen weiterhilft. Aber Jesus bleibt skeptisch und fragt den Mann so zurück, weil der hat ihn zu Jesus zuvor angesprochen, guter Meister, und er fragt, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur Gott. Und dann gibt er dem Mann eine ganz einfache Antwort. Die ist so einfach, dass es fast nicht einfacher geht. Da wusste auch dann jeder Jude damals Bescheid, wenn er so eine Antwort kriegt, das kannte man. Jesus sagt zu ihm dann, du kennst die Gebote. Du weißt Bescheid, ne? Nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht falsch Zeugnis reden, niemanden berauben, Vater und Mutter ehren, dann hast du es. Ne? Dann hast du ewiges Leben. Und jetzt kommt die Antwort, die ist immer wieder verblüffend aus meiner Perspektive, weil der Mann antwortet jetzt, das habe ich gemacht, von Jugend an. Habe ich das alles eingehalten, was du jetzt da aufgezählt hast. Da wäre ich ja schon beim Examen durchgefallen an der Stelle, ne? Das also kann ich nicht mithalten, aber der hatte das eingehalten. Er war also auf diesem Level, um zu Jesus zu sagen, ist so. Und jetzt ist es in der Geschichte so, dass Jesus nicht irgendwie sagt, na, du bist ja ein falscher 50er, ein Lügner, das kommt hier nicht. Also wir haben hier jemanden vor uns, der wirklich vorbildlich gelebt hat. Mann, der alle Gebote von Mose gehalten hat, also der war fast perfekt. Der war top. Moralisch einwandfrei. Das ist so jemand, würde ich sagen, den hat jeder gerne als Nachbarn. Weil der nicht mitten in der Nacht die Musik hochdreht, der wirft keinen unsortierten Müll in die Tonnen und der ist auch immer freundlich zu dir. Ne? Da hast du keinen Streit, kein Lästern hinter deinem Rücken. So jemand ist zu gut, um wahr zu sein. Und so jemand steht da vor Jesus. Und das ist auch was Jesus bemerkt an diesem Mann, und Jesus ist begeistert von ihm. Das heißt hier an der Stelle, dass Jesus diesen Mann lieb gewann. Also Jesus fand den so toll, dass er wirklich den so gut fand, dass das Neue Testament extra an der Stelle erwähnt, dass Jesus diesen Mann lieb gewann. Findest du sonst nirgendwo irgendwie so, dass Jesus das so ein Empfinden hatte bei dem. Und trotzdem fehlt was. Und das spricht Jesus jetzt an. Und sagt, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Geh hin, verkaufe alles und gib's den Armen. Was für eine Forderung. Ja, da hast du schon alles eingehalten, die Gebote des Mose und dann das. Und der Mann wird traurig und geht. Es wird dann auch extra erwähnt, dass er reich war und er wollte nicht alles aufgeben. Und das ist eine ganz harte Stelle irgendwie, weil das ja nicht nur so ein bisschen, der hat ja schon so viel gemacht und dann am Ende soll er nochmal einen drauflegen und alles verkaufen? Schwer. Und das ist jetzt, da könnte ich es mir jetzt mal ganz einfach machen. Mit dem Spruch, wer Jesus nachfolgen möchte, muss alles aufgeben, was er hat. Am besten sein ganzes Geld, seinen ganzen Besitz. Alles muss man spenden für die Armen, für das Gute einsetzen. besten ist, ganz ehrlich, ne, wenn das jetzt euch hier getroffen hat, dann spendet es doch bitte in unsere Gemeinde oder ihr könnt mir natürlich auch am Ende des Gottesdienstes irgendwie größere Kuverts zustecken für meinen Urlaub in der Karibik. Ja, ganz dezent, da muss ja keiner mitkriegen. Nur so einfach ist es leider an der Stelle nicht. Ne? Also ganz ehrlich, so funktioniert das nicht. Das wäre mal ganz schön, dann hätte es mein Berufsstand immer ganz einfach, wenn dann an der Stelle das so klar wäre, weil Jesus hat nämlich nichts gegen Reichtum. Und es ist auch nicht die grundsätzliche Anforderung an die Nachfolge, alles aufzugeben. Ja, das wird gerne manchmal so gebracht, dass Nachfolge ist schon ein sehr steiles Brett, das will ich nicht runterspielen, aber es geht nicht darum, alles irgendwie zu opfern. Das findet man schon im Neuen Testament nicht, in dieser Radikalität. Nachfolge ist was Radikales, Jesus hinterherzugehen, das hat auch seinen Preis, aber nicht in dem, dass ich alles irgendwie von mir lassen muss. Weil zum Beispiel so jemand wie den Oberzöllner Zachäus, kennt man auch, das ist der Mann, der auf diesem Baum da oben sitzt und sagt, Jesus, hey, pass mal auf. Der gibt zwar auch sehr viel von seinem Besitz ab, sehr viel von dem Geld, was er unrechtmäßig erworben hat, aber Jesus fordert den Zachäus nie auf, verkauf alles, was wir nicht finden. Oder bei dem Gleichnis letzte Woche, bei dem untreuen Verwalter. Da spielt der Jesus darauf an, dass man sein Geld geschickt für das Reich Gottes einsetzen soll. Naja, wenn ich jetzt Geld geschickt einsetzen soll, dann muss ich ja irgendwas besitzen. Dann kann ich ja nicht schon alles verscheppert haben, wenn ich Jesus nachfolge. Also Geld ist erstmal nicht das Problem. Geld ist erstmal was ganz Neutrales. Oder es gibt sogar viele Stellen in der Bibel, wo Reichtum als ein Segen Gottes dargestellt wird. Reich sein ist kein automatischer Ausschlussgrund für das Reich Gottes. Sonst hätten wir wahrscheinlich alle miteinander ein Problem. Das ist nicht automatisch, dass das so ist. Das eigentliche Problem mit Geld ist, wie gehe ich damit um? Das hinterfragt Jesus. Ist Geld etwas, was ich für das Reich Gottes einsetzen kann, wie bei diesem Gleichnis mit dem untreuen Verwalter? Kann ich darauf verzichten? Und hier bei diesem Mann in dieser Geschichte, der diese Frage an Jesus stellt, wie komme ich in das Reich Gottes, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Da wird eins deutlich dabei, der Mann besitzt Geld und Geld besitzt ihn. Und darum auch diese Aufforderung von Jesus. Ich kann noch so fromm, noch so gut in meinem Leben unterwegs sein. Ich kann noch so viel machen und trotzdem ist das nicht der ausschlaggebende Punkt. Es ist die Frage, bin ich wirklich bereit nachzufolgen und bin ich dann auch bereit, an manchen Stellen zu sagen, okay, da kann ich darauf verzichten. Und bei diesem Mann hier war der Indikator, wo er sagen kann, da kann ich nicht drauf verzichten, das war das Geld. Da hat man das gemerkt. Da konnte er nicht drüber. Bei dem war das so der Marker Geld. Da, nee, das mache ich nicht. Ich habe so viel anderes gemacht, aber das da, das habe ich immer ausgespart. Und da mache ich auch nicht mit. In der Geschichte geht der Mann dann. Und dann sagt Jesus was, wie schwer es ist, dass die Reichen in das Reich Gottes kommen. Und dann breitet sich unter den Jüngern so Entsetzen aus. Wenn so jemand wie der nicht schafft, der schon die Gebote Mose gehalten hat, wenn der es nicht packt, jetzt wegen der Kohle, wer kommt dann überhaupt in das Reich Gottes? Wer kann das überhaupt schaffen, ewiges Leben zu bekommen? Und die haben die Panik, weil das sie ja auch selber betrifft. Ja, die laufen, sind ja Nachfolger Jesu, merken plötzlich, boah, das ist ja unglaublich schwer, was Jesus da möchte. Und darauf reagiert Jesus mit diesem Nadelöhr-Vergleich mit dem Kamel. Und damals war es so, wenn so jemand wie Jesus, der mit den Leuten durch das Land gezogen ist, gepredigt hat, so ein Vergleich mit so einem Nadelöhr mit einem Kamel gemacht hat, das nennt man Übertreibung. Das ist so, für alle, die irgendwann mal Deutsch hatten, ein Stilmittel, mit dem Jesus was ausdrücken wollte. Früher war das so in der Kultur, in der Jesus unterwegs war, wenn man so ein Stilmittel der Übertreibung verwendet hat, dann hat man damit einen Witz gemacht. Ja, das ist heute, kann man das ganz schlecht in dem Bibeltext so sehen. Aber es war was die Leute wieder zum Lachen bringen, wo es sollte. Ja, die hatten da pures Entsetzen. Oh, wer schafft es denn überhaupt? Und dann macht Jesus das mit dem Nadelöhr, ne, mit der Nadel und dem Kamel. Kann man sich drüber streiten. Gibt es verschiedene Auslegungen drüber. Die einen sagen, es ist wirklich eine Nadel. Die anderen sagen, ja, es könnte auch so ein kleines Stadttor in Jerusalem gewesen sein. Das ist relativ egal, weil durch beide Dinge ein Kamel nicht durchgekommen wäre. Ist also völlig unmöglich. Also Jesus lässt die Leute erstmal wieder ein bisschen entspannen, ein bisschen runterkommen mit dem Kamelding. Und trotzdem hat das Ganze was mit dem Thema natürlich zu tun, ne? Weil Jesus den Jüngern damit schon klar macht, es ist wirklich schwierig für Reiche, weil sie doch auf so viel verzichten müssen. Weil es doch sein kann, dass Gott so viel fordert. Aber es gibt dann doch auch noch Gott, der das Unmögliche möglich macht. Der das möglich macht, dass dieser reiche Mann sagen hätte können, ich gebe das Geld. So, ich habe jetzt auf der einen Seite gesagt, naja, das betrifft nicht, also das mit dem Reichtum, das ist nicht so radikal. Man muss bei Nachfolge nicht alles aufgeben. Das ist die eine Seite der Medaille. Jetzt kommt die andere Seite der Medaille. Reichtum ist ja so eine ganz relative Sache. Es ist ja immer so, man wird meistens jemanden finden, außer ihr seid auf dieser Forbes-Bestenliste auf dem ersten Platz. Ne? Werdet ihr jemanden finden, der reicher ist als ihr? Ein ganz großes Geheimnis, das ist keine große Kunst. Man findet immer irgendjemanden, der mehr besitzt. Ja. Je nachdem, in welcher Preisklasse ist es halt dann die größere Yacht. Bei mir ist es halt dann das größere Fahrrad oder irgend sowas. Aber wenn man sich das Vergleichen anfängt, ist man immer arm. Ja, da kann meine Yacht und der Ferrari in Monaco stehen, aber wenn daneben dann der eine parkt, weil dem die Yacht größer ist und der hat zwei Ferraris, dann fühle ich mich arm. Und das ist die andere Seite der Medaille. Ja? Das mit dem Reichtum betrifft uns schon auch irgendwie alle. Es gibt zwar so viele, die mehr haben als ich, aber es gibt auch so viele, die weniger haben als ich. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch ist heute Morgen in seinem eigenen Bett aufgewacht? Vielleicht auch noch in seinem eigenen Haus? Wer hat Strom? Wer hat fließendes Wasser? Eine Heizung? Oder habt ihr euch heute früh vielleicht so einen netten Kaffee aus dem Kaffeevollautomaten gezogen? So, und dann geht das los. Oder ist jemand von euch mit dem Auto zum Gottesdienst gekommen? Kann das sein? Oder mal ganz einfach, habt ihr heute früh, als ihr euch Schuhe angezogen habt, hattet ihr eine Auswahl im Schrank? Ihr merkt schon, ne, wenn ich solche Fragen stelle, wir sind reich. In Europa sind wir wirklich reich, die meisten. Und das ist jetzt nicht der Grund, warum Menschen nicht ins Reich Gottes kommen, der Reichtum. Aber der Umgang mit dem Reichtum ist ein Grund. Und das ist die andere Seite der Medaille, dass Reichtum schon auch zum Problem werden kann. Und ihr kennt das sicher auch, ich kenne auch solche Leute, ich kenne Reiche, ich kenne Menschen, die sehr viel Geld haben. Da würde ich sagen, die sind wie ein Kamel, die gehen durch das Nadelöhr. Weil Geld ist für die nur ein Mittel zum Zweck. Die sind irgendwie zu Geld gekommen, warum auch immer, weil sie fleißig waren oder Glück hatten. Und das sind dann Leute, die können gut und gerne auf ihr Geld für Jesus verzichten. Das treibt die nicht um. Na, ich habe da ein paar Menschen vor Augen, die mich immer wieder, wo ich mir so denke, Wahnsinn, ja. Das ist, sind die einen, und es gibt die anderen, die haben kaum Geld und trotzdem ist Geld ein Problem für sie, weil sie auch da nicht darauf verzichten können. Also das ist immer so eine Mischung. Geld ist eine Frage des Umgangs, Reichtum. Und wenn Jesus jetzt hier mit dem Mann über Geld redet, dann geht es nicht um die Menge. Es geht um eine Sache, da gibt es ein ganz einfaches Wort für, das nennt sich Habgier. Das klingt immer ganz schrecklich, wenn man das so sagt, aber das beschreibt es sehr gut, was das eigentlich ist, Habgier. Ich will, ich muss das haben. Und die Frage ist doch bei Geld, muss ich immer mehr davon haben? Muss ich unbedingt Geld haben? Beschäftigt mich Geld die ganze Zeit? Und kann ich davon abgeben? Kriege ich das überhaupt hin? Wenn mir Jesus diese Frage stellen würde, wie würde ich darauf reagieren, wenn er sagt, du gib alles? Kriege ich da kalte Füße oder kann ich sagen, ja, tut zwar aua, aber, oder ein Teil oder ich werde es versuchen oder ist es, ich gehe. Habgier ist so ein Ding, das kann auch mit wenig Geld ein Thema sein. Ne? Und natürlich wird niemand von uns, wird auch ich sagen, ich bin habgierig. Das sind immer die anderen. Ne? Habgierige, das sind so Leute wie Wirtschaftsmanager, so DAX-Konzernvorstände oder Investmentbanker, am besten Investmentbanker, das sind so richtig schönes Feindbild. Die sind habgierig. Die verzocken mal ein paar Millionen irgendwo. Aber es ist was, was jeden irgendwie betrifft, weil Geld diese Tendenz hat, das rauszubringen, dass ich mehr davon haben möchte. Das ist eine ganz komische Sache. Geld hat eine ganz seltsame Wirkung auf uns Menschen. Und es gibt da ein paar Studien und es gibt auch viele Versuche dazu. Ich habe ein Beispiel gefunden, was das finde ich, das ist wirklich so passiert und das finde ich auch sehr gut, weil das so ausdrückt, wie Geld auf Menschen wirkt. Also in den USA gibt es ein Unternehmen, es ist nicht sonderlich groß gewesen, aber da hat der Firmenbesitzer gesagt, ich habe in irgendeiner Studie gelesen, $70,000 wären genau das, was ein Mensch braucht, damit so sein Glückslevel eingestellt ist. Ja, da bist du genau so, da bist du nicht zu reich, bist du nicht zu arm und das ist so die Menge an Geld, wo man am glücklichsten ist. Und dann hat er gesagt, naja, wir sind ein reiches Unternehmen, ich kann mir das leisten. Ich setze das Mindestgehalt meiner Mitarbeiter auf $70,000 hoch. Und um das zu erreichen, also wir sprechen von einem kleineren Unternehmen, ja, also es ist jetzt nicht 5.000 Mitarbeiter, sondern eine kleinere Sache, hat er gesagt, nee, um das zu erreichen mit den $70,000, verzichte ich auf Boni, verzichte ich auf Teil meines Gehaltes und andere Sachen, kürzen wir eine Firma zusammen und damit kriegen wir diese Lohnsteigerung hin. Ist passiert, die Leute haben alle $70,000 gekriegt. Und natürlich haben sich, als das verkündet wurde, haben sich alle gefreut wie die Schneekönige. Ja, könnt ihr euch vorstellen, so 70.000, einfach so. Und die anderen haben sich auch für die gefreut, die weniger hatten und jetzt plötzlich so viel mehr bekommen haben. Und diese Veranstaltung war, das war ein Freudentag für alle. Ja, wir haben Geld und uns geht's gut. Nur am ersten Tag, nach ein paar Wochen, hat sich das Ding dann kräftig gedreht, weil es was Komisches passiert. Jetzt würde man sagen, ja, 70.000, jeder kriegt das, toll. Die natürlich irgendwo mehr verdient haben, haben auch trotzdem mehr verdient. Das ist ja Mindestgehalt, ne? Du konntest nur einfach nicht weniger verdienen. Also es gab auch welche, die haben 100.000 verdient danach, trotzdem. Jetzt hatten viele trotz auch Lohnerhöhungen bekommen, ne, weil manche halt 70.000, ne, das ist schon eine Nummer. Und trotzdem sind die Leute irgendwann schrecklich unzufrieden geworden. Unglaublich unzufrieden. Weil die das Rechnen angefangen haben. Denn es ist ganz einfach, wer zuvor 60.000 im Jahr verdient hat, bekam danach 10.000 Dollar mehr. Das ist eine tolle Summe, ne? Einfach 10.000 mehr, weil dein Chef gesagt hat, ich mach das mal. Das müsste mir mal passieren, sage ich immer. Es ist das Problem, wenn du anfängst, dich mit dem zu vergleichen, der 40.000 hatte. Dann ist natürlich deine eigene Lohnerhöhung mickrig. Der hat ja 30.000 mehr bekommen. Das kann ja nicht sein. Was macht der eigentlich? Das hat er doch nicht verdient. Und das ist das Verrückte dran, das hat die Leute unzufrieden gemacht. Niemand konnte was für seine Lohnerhöhung. Es war für alle ein Geschenk. Und die, die mehr hatten, hatten ja schon genug. Aber man hat es dem anderen einfach nicht gegönnt. Ja, man wollte auch mehr haben. Wenn der mehr bekommt, will ich auch mehr bekommen. Und das ist das Problem von Habgier. Wenn ich es nicht bekommen kann, dann sollen es auch die anderen nicht haben. Wenn ich nicht so viel kriege, wenn der 40.000 kriegt dann, und ich nicht, dann soll es nicht haben. Das ist eine ganz perfide Logik. Aber wenn ihr Menschen beobachtet, werdet ihr das immer wieder feststellen, dass Menschen so ticken. Ich kenne das von mir als Kind. Ich habe überlegt, ob ich nicht auch so bin, und ich bin auch so. Kennt ihr sicher alle nicht. Ne? Ich hab eine schlechte Kindheit gehabt. Es war so, manchmal musste man Kuchen teilen. Ja, schwierige Sache, ich mag Kuchen mit meiner Schwester. Eine kleine Schwester, der gibt man ungern was ab. Und jetzt kommt der Spruch der Eltern, das letzte Stück Kuchen wird geteilt. Sonst kriegt keiner was von euch beiden. Ich war natürlich schlau. Bevor ich nur ein halbes Stück Kuchen kriege und meine Schwester auch nur eine Hälfte, bevor die auch Kuchen essen darf, verzichte ich lieber ganz drauf. Dann kriegt keiner was. Das war meine Kinderlogik. Ja? Kein Kuchen, dann kriegt auch meine Schwester nichts. Ich kann nur eine Hälfte essen, das ist mir zu wenig, aber dann soll meine Schwester auch keine Vorteile draus ziehen können. Ja? Dann gibt es überhaupt keinen Kuchen für keinen. Ja gut, ne? Du hast halt Eltern und meine Eltern waren natürlich schlauer als ich. Meine Schwester hat dann ein Stück Kuchen gekriegt und ich keins. Aber das ist die Logik von Habgier. Ja, das ist verrückt, aber das. Ich sage, nee, ich will lieber, nee, ich nehme keins. Ne, so, weil. Habgier ist eine Sache, die Menschen total unvernünftig handeln lässt. Weil es führt dazu, dass ich anderen Menschen schade, nur um mehr zu bekommen. Um mein Reichtum irgendwie zu mehren. Das ist dieser schlechte Umgang mit Geld, den Jesus da anspricht. Das ist auch bei diesem Arbeitern so. Ja, nur weil ich mehr haben will, dürfen die anderen nicht. Und das geht so schnell mit dieser Habgier. Und da hat Geld eine ganz schreckliche Tendenz da drin. Auch wenn ich dann mehr habe, dass ich dann noch mehr haben möchte. Und das ist eine ganz verrückte Psychologie hinter. Und darum spricht Jesus diesen Mann da an und sagt, verkauf alles. Um ihn an der Stelle zu prüfen. Ja? Das ist eigentlich die Frage, hast du ein Problem mit Habgier? Das kommt dann da auch rüber. Und deswegen warnt Jesus auch an der Stelle, wie schwer werden es die Reichen mit dem Reich Gottes haben. Weil es ist so, je mehr Geld ich habe, umso mehr werde ich mich damit auch beschäftigen. Das ist ein Automatismus da drin. Und umso einfacher ist es auch, Gott aus den Augen zu verlieren. Und ich will jetzt kein großes Klagelied darüber anstimmen, über unsere Gesellschaft und wie reich wir in Europa sind und wie wenig Gott oft eine Rolle spielt. Aber es ist schon verwunderlich, in der Zeit, in der es uns so gut geht wie noch nie, in einem Land, in dem wirklich Luxus herrscht, ist Gott aus den Augen. Das führt nicht zu einer tieferen Dankbarkeit. Dass wir alle miteinander sagen, Mensch, uns geht so gut wie nie, lasst uns doch Gott dafür danken, sondern Gott spielt keine Rolle. Das ist das Problem von Habgier. Und ich bin so froh darüber, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Und dass ich ihn auch finden kann, selbst wenn ich so ein Problem mit Geld habe. Und es gibt einen guten Spruch, der steht in den Sprüchen, der ist sehr weise, wenn es um Umgang mit Geld geht. Und den möchte ich euch am Ende der Predigt vorlesen, weil ich finde, das ist, der sagt alles, was man zu Geld sagen muss. Der steht in Sprüche 30, der Vers 8. Bewahre mich davor, zu lügen. Und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Amen.